Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Eva Konzett und ich darf Sie zu einer neuen Folge des Falter Podcasts herzlich willkommen heißen. Hier diskutiert Raimund Löw normalerweise über Österreich und die Weltpolitik. Ich habe mir den Podcast heute ein bisschen gekapert, um dieses Mal vom ganz Großen hinweg hineinzuzoomen ins Kleine, nach Rumänien, nach Bukarest. Es geht heute um einen Film, Kollektiv heißt dieser Film. Es ist ein ganz besonderer Film, ein Dokumentarfilm, der den Zuseher und die Zuseherin eigentlich live dabei sein lässt, in dem Moment, wenn ein ganzes Land erkennt, wie korrupt es tatsächlich ist. Hier wird im Kleinen das große Ganze erzählt. Die Fragen sind archetypisch, wie kämpft der Einzelne gegen das System und wie kämpft eine ganze Gesellschaft dagegen? Die Antworten sind spezifisch rumänisch. Am 30. Oktober 2015 starben in einem Rockclub in Bukarest 27 Menschen, nachdem die Bühnenbeleuchtung Feuer gefangen hatte. Das ist die Katastrophe. 37 aber starben danach in den Krankenhäusern des Landes. Sie infizierten sich mit Superkeimen bei den 2000 OP-Sälen, in 350 öffentlichen Spitälern, in den Krankenzimmern, in den Gängen, selbst für das OP-Besteck gestreckte Desinfektionsmittel verwendet worden sind. Das ist die politische, die gesellschaftliche Dimension. Der Regisseur Alexander Nanau hat in den Wochen und Monaten nach der Katastrophe Menschen in Bukarest begleitet. Er hat Angehörige begleitet, aber vor allem die Journalisten, die ausgerechnet von einer Sportzeitung kommen, den Skandal aufgedeckt haben. Er war bei einem Politiker dabei, der versucht hat, gegen dieses System anzukämpfen und schlussendlich scheiterte. Alexander Nanau hat seinen Film Kollektiv genannt. Das ist der Name, den auch der Club trug. Es ist auch eine Ansage des »Wir stecken alle mittendrin«. Kollektiv hat viele Preise gewonnen und ist als erster rumänischer Film überhaupt jetzt für die Auslands-Oscars nominiert. Ich kann da jetzt einfach mal ganz parteiisch sagen, zu Recht. Und ich freue mich wirklich außerordentlich, Alexander Nanau heute in unserem virtuellen Zoom-Studio begrüßen zu dürfen. Wir sind in Wien, er sitzt in Bukarest. Herzlich willkommen.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Nanau, wir wollen versuchen, in der kommenden ungefähr halben Stunde viele Stränge zusammenzuknoten. Da ist eben die Trauer der Angehörigen, da ist eine völlig verunsicherte Gesellschaft. Da sind die Politiker, die zuerst ganz forsch auftreten und erklären, ja klar, alle Verletzten würden nach europäischen Standards besser als in Deutschland behandelt werden. Und dann kommt man drauf, dass die einzig große Sektion für Brandverletzte in Bukarest überhaupt nicht einsatzfähig ist. Da sind Journalisten rund um Catalin Tolontan, die eben Bilder veröffentlichen mit Brandopfern, die Würmer in den Wunden zeigen. Da ist der neue Gesundheitsminister Vlad Voiculescu. Er ersetzt danach den Papereiapparatschnik, der das ganze Desaster zu verantworten hat. Und an einem Punkt fragt dieser Vlad Voiculescu, der neue Gesundheitsminister, was denn mit dem Patient, mit den Würmern geschehen sei. Und als er erfährt, dass dieser in der Nacht zuvor gestorben ist, da kann man sehen, wie der eigentlich in sich zusammenfällt, der Mann. Das ist eine unglaublich direkte Szene. Wann wussten Sie, dass Sie diesen Film machen wollen, dass Sie diesen Film machen müssen? Wie kam es zu diesem Film?
Ja, für mich war es, glaube ich, der Auslöser waren wirklich die Proteste, die stattgefunden haben nach der Brandkatastrophe. Denn dieser Club, das war ja so ein Konzertclub, war sehr bekannt, viele Leute gingen hin, Leute haben sich mit der Katastrophe so stark identifiziert, dass es wirklich eine landesweite Tragödie wurde. Und innerhalb einer Nacht haben wirklich in vielen rumänischen Städten eine junge Generation ist auf die Straße, um gegen die politische Klasse zu demonstrieren, die irgendwie auch die politische Klasse und die Welt ihrer Eltern dargestellt hat, nicht? Das war die Welt, die ihre Eltern toleriert haben. Eine Welt, in der Politiker Populisten sind, korrupt sind und inkompetent sind. Und ich habe irgendwie gedacht, das ist, weil auch gerade in den Ländern um Rumänien herum es rumorte sozusagen, habe ich gedacht, dass es könnte sein, dass das wirklich ein Anfang ist von sowas wie 68 im Westen, dass jetzt wirklich der Osten Europas anfängt, dass eine jüngere Generation sich ihre Gesellschaft selbst irgendwie selbst bestimmen möchte. Und zur gleichen Zeit fand ja diese wahnsinnige Manipulation statt, der Politiker und des Gesundheitssystems, dass sie diese Brandopfer behandeln können, wie sie schon sagten, nicht auf höchstem europäischen Niveau, wie in Deutschland. Sie müssen nicht und dürfen nicht ausgeflogen werden zu Brandkliniken in anderen europäischen Ländern. Und es war mir natürlich klar, dass das eine das wahrscheinlich die krasseste Manipulation ist, die stattfindet nach der Revolution, nicht? Und ich wollte verstehen, wie Macht funktioniert. Wer sind diese Leute, die Chuzpe haben, ein ganzes Land anzulügen, zu lügen, dass sie behandeln können, obwohl sie wussten, dass viele von ihnen umkommen werden. Und wie wir später natürlich auch erfahren, in dem Film nicht, und wie wir sozusagen in der Realität erfahren haben, wussten sie auch, wie schlimm die Situation der Krankenhauskeime in Rumänien war. Und auch noch, dass die Desinfektionsmittel in den Krankenhäusern gestreckt waren. Ich konnte aber nicht an die Macht herankommen zu der Zeit, weil es natürlich diese korrupte, inkompetente Macht war, die natürlich keinen Zugang und keine Transparenz zugelassen hat. Und deswegen haben wir geguckt, durch wessen Augen können wir wirklich einen Film erzählen, der observationell sein kann. Nicht? Und zu der Zeit hat wirklich eigentlich die gesamte Presse versagt. Sie haben keine Fragen gestellt, sie haben einfach nur propagiert, was die Regierenden und die Ärzte vor allem gesagt und gelogen haben. Aber es gab ein Team von Journalisten, die angefangen haben zu recherchieren und die Lügen bloßgestellt haben. Angefangen von den Lügen der Feuerwehr, die gesagt hat, sie wussten nicht mal, dass dieser Club existiert, obwohl sie ihn autorisiert hatten. Und das haben sie bloßgestellt. Und die zweite große Lüge, die sie bloßgestellt hatten, war, es gab eine Brandklinik, die neu eröffnet wurde, 2 Monate davor. Und es wurde gelogen, dass die Brandopfer da operiert werden. Und sie haben herausgefunden, dass die Brandklinik gar nicht funktioniert. Sie war zugeschlossen und wurde damals nur eröffnet für die Fernsehkameras, damit die Investitionen natürlich, damit sie einen Sinn machen, warum das Geld ausgegeben wurde. So, und dann haben wir, und so sind wir auf sie gekommen, haben gedacht, das wäre eigentlich der richtige Zugang, nicht? Dass, wenn man Macht verstehen will, dann wahrscheinlich am besten über investigative Journalisten die Macht unter die Lupe nehmen.
Also ans Licht kam dann der ganze Skandal und die ganze Dimension und diese Lügen, von denen Sie gesprochen haben, eben durch Journalisten der Gazeta Sportulilor. Das ist eine Sportboulevard-Zeitung. Das Interessante an dieser ganzen Kiste ist ja, dass ausgerechnet ein Sportboulevardblatt, das normalerweise die Resultate der Fußballliga veröffentlicht, solch ein Investigativteam aufsetzen kann. Und zwar deshalb, weil sie die einzigen sind, die noch einen so konstanten Abonnentenstock haben, dass sie sich eine gewisse Unabhängigkeit auch von der Macht, von der Politik bewahren konnten. Was sagt das zum einen über die rumänische Medienlandschaft aus und zum anderen, wie haben Sie das gemacht? Rufen Sie dann an und bei Katalin Tolontan, beim Chefredakteur, und sagen, lass mich über deine Schulter schauen, Katalin. Oder wie kam das denn zustande? Sie sind ja, vielleicht muss man das vorwegnehmen, im Film tatsächlich live dabei. Sie sind bei den Redaktionssitzungen dabei. Sie sind dabei, wenn diese Journalisten Proben ins Chemielabor bringen. Sie sind in dem Moment dabei, wo die Journalisten erkennen, dass diese Proben gepanscht worden sind. Das ist auch einer der stärksten Momente des Films. Aber zum einen, genau, also wie kamen Sie jetzt an dieses Team heran und wie arbeitet man dann quasi als der ewige Begleiter, der ja eigentlich nicht im Raum sein sollte oder zumindest nicht spürbar.
Genau, das ist, wie ich Filme mache, observationell. Und das heißt, dass alles, was der Zuschauer im Kino sieht, auch wirklich in dem Moment das ist, was ich auch in dem Moment gesehen und gelernt habe, sozusagen. Die Gazzetta Sportorilor, wie Sie schon sagen, hat natürlich seit 25 Jahren machen sie investigativen Journalismus in ihrer Zeitung. Und das ist auch die Macht, die sie haben, nicht? Die Leserschaft ist eine Leserschaft, die Zeitung für Sport kauft. Und jede Investigation über die Korruption der Politiker zum Beispiel hat natürlich ein anderes Gewicht in einer solchen Zeitung. Und hier sozusagen war es so, sie waren bekannt im Land, weil sie Sportminister zu Fall gebracht haben, die auch in den Knast mussten oder die großen Fußballbosse des Landes. Und das Spannende ist, dass die Whistleblower, die Ärztin, die das Ganze losgetreten hat und den Mut hatte, zur Presse zu gehen, ist sozusagen nicht zur klassischen Medien gegangen, sondern zu diesen Journalisten. Und das hat irgendwie die Journalisten moralisch verpflichtet, anzufangen, das Gesundheitssystem unter die Lupe zu nehmen, weil es niemand anders gemacht hat. Und so hat es angefangen sozusagen. So, als wir es gemerkt haben, als unser Team, unser Entwicklungsteam gesagt hat, so, das wäre eigentlich der beste Zugang, aber schade, dass er das nie zulassen würde, weil der Tolontan dafür bekannt ist, dass er sehr ein sehr ernster Mensch ist, sagen wir es mal so. Und dann habe ich gesagt, okay, besorg mir mal seine Telefonnummer und dann schauen wir mal. Und dann haben wir uns getroffen und er hat tatsächlich gesagt, nein, eine Redaktion muss wirklich ein geschützter Raum bleiben. Wir haben hier Informationen, die wir schützen müssen, wir haben Kollegen und wir haben vor allem unsere Sourcen, nicht unsere Whistleblower, die wir beschützen müssen. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe das sehr gut, aber überlegt euch das nochmal. Ich arbeite wirklich sehr klein, wir haben ein kleines Team. Und falls ihr weitere Fälle habt im Gesundheitssystem, wäre es wirklich spannend für uns, das zu sehen. Und er hat tatsächlich eines Tages angerufen und hat gesagt, hör mal, wir haben was, wir sind an was dran. Wir wissen nicht, ob wir richtig liegen oder nicht, ob es ein Ergebnis haben wird. Aber wir können es mal versuchen. Und wir können dir auch nicht sagen, worum es sich handelt. Und das heißt, ich habe wirklich angefangen, mit ihnen zu drehen, ohne zu wissen, was sie machen. Das heißt, ich war dabei, ich war im Raum, ich war mit ihren Fotografen unterwegs, um die Macher dieser Firma auszuspähen, die Desinfektionsmittel gestreckt haben. Ich durfte dabei sein, als der Whistleblower reinkam. Und so hat sich das abgespielt. Und eigentlich, sobald wir angefangen haben, haben eigentlich auch die Investigation und es hat alles so eine Geschwindigkeit bekommen, dass niemand mehr darüber nachdenken konnte, so was drehen wir jetzt oder nicht, was dreht er, was sieht er, was sieht er nicht. Und das war natürlich auch ein Vorteil, dass wir alles so authentisch einfangen konnten.
Es gibt diese eine Szene, wo die Journalistin Mirella Njak sagt, wenn wir das öffentlich machen, die Leute werden uns nicht glauben, sie werden uns für verrückt halten. Es gibt die Szene, wo eben der Chefredakteur Tolontan dann fragt, kann es sein, dass uns da jemand ein faules Ei legt? Kann es sein, dass alle unsere Whistleblower extra lügen, weil sie irgendwie von irgendwelchen Machern oder von Machenschaften dafür bezahlt werden? Also man sieht ja den Journalisten zu, wie sie selber unglaubwürdig dieser Dimension gegenüberstehen, nämlich dass in 350 Spitälern von einem einzigen Lieferanten die Desinfektionsmittel bezogen werden und die eben gepanscht sind, dass der Geheimdienst darüber informiert war, etc. Wir sind da wirklich live dabei, wenn man dieses Gesundheitssystem so auseinandernimmt und mit jeder Schicht, die man wegnimmt, wird es noch fauler. Haben Sie irgendwann gedacht, kann das eigentlich alles wahr sein?
Ja, das war, ich meine, ich finde das Spannende auch, dass wir zusehen, wie Journalisten wirklich in den Zeiten, in denen wir leben, praktisch die Bedrohung fühlen, dass jemand versucht, sie zu diskreditieren, nicht? Weil sie so viele Politiker zu Fall gebracht haben oder bereits so viele Sachen entdeckt haben in diesem Gesundheitssystem, das wirklich mafiös ist, dass sie natürlich immer mit dem Druck leben, ihr Gesicht zu verlieren, falls sie falsche Informationen publizieren und dass sie sehr leicht sozusagen diskreditiert werden können. ich selbst habe auch, es war schwer zu verdauen, was da ans Licht kam. Und ich glaube, die Unmenschlichkeit, die stattfindet in einem solchen System, war schwer zu verdauen. Und es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich verstanden habe, dass ich wirklich im echten, im heutigen Leben sozusagen auch verstanden habe, was Hannah Arendt mit der Banalität des Bösen beschrieben hat. Nicht ein System, in der einzelne Menschen meinen, dass sie nicht für den Tod von Menschen verantwortlich sind, weil ihr Stück Verantwortlichkeit begrenzt ist. Aber eigentlich ist es unglaublich, wie in einem solchen System alle organisiert sind, vom Politiker bis runter zu den Ärzten, zu den Hospitalmanagern, organisiert sind, um Geld in die eigenen Taschen zu schaufeln und das menschliche Leben eigentlich nichts wert ist.
Vielleicht müssen wir ganz kurz auch zum Verständnis der Hörerinnen und der Hörer eine Sache klären. Sie sind selber in Bukarest geboren. Ihre Eltern waren Teil der deutschen Minderheit. Sie sind aber in Deutschland aufgewachsen. Das macht es jetzt für mich insofern einfacher, weil wir nicht auf Rumänisch sprechen müssen. Sie haben in Berlin studiert und leben jetzt seit vielen Jahren wieder in Bukarest. Das heißt, Sie kennen, wenn man das jetzt so ein bisschen immer plakativ sagt, diese beiden Welten. Ich mag diesen Begriff nicht, aber lassen wir ihn einmal so stehen. Rumänien ist seit 2007 Mitglied der Europäischen Union. Ich habe selber in Klausenburg und in Bukarest gelebt. Ich kenne das Land. Ich war immer wahnsinnig begeistert vom unglaublichen Elan und von der Kreativität und vor allem vom Biss der jungen Leute, der jungen Rumänen, die, wo ich immer das Gefühl gehabt habe, wir sind ein bisschen faul und bequem im Vergleich zu ihnen. Wie sehen Sie das Ganze? Ist dieser Skandal, ist Kollektiv jetzt ein Ausreißer? Ist es Teil des alten Systems? Ist da jetzt etwas Neues gekommen? Schauen Sie da jetzt eher pessimistisch oder optimistisch in die Zukunft?
Nein, das ist genau, wie Sie sagen. Also es gibt eine junge Generation, die wahnsinnig kreativ ist, die genauso ist wie die junge Generation im Westen, vielleicht sogar noch etwas dynamischer, vielleicht sogar noch etwas erfinderischer und kreativer. Ich denke, es ist wirklich ein offener Kampf zwischen den Generationen. Und ich vergleiche es natürlich immer mit Deutschland. Und natürlich habe ich immer, seitdem ich wieder angefangen habe, eigentlich habe ich angefangen, wieder nach Rumänien zu kommen, hin und wieder, als ich erfahren habe, dass oder als es in die EU kam. Nicht, weil ich fand das irgendwie komisch, dass Rumänien, das ich kannte, wirklich in die EU rein kann. Und seit damals habe ich immer darauf gewartet, dass die junge Generation eigentlich sagt, basta, und das machen wir jetzt. Und das passiert jetzt auch. Weil natürlich, ich meine, auch in Deutschland, 68 war Deutschland noch komplett besetzt in allen Institutionen und inklusive der Bundeskanzler waren alte Nazis. Das waren Leute, die wirklich hochrangige Nazis waren. Und es hat eine Bewegung gebraucht, um sie rauszuschmeißen aus dem System. Und genauso ist es hier auch. Nur hier gab es sozusagen keine Reedukation. In den Schulen wurde ja hier praktisch nach der Revolution auch mehr oder weniger verboten, zu verstehen, was der Kommunismus wirklich war. Nicht? Also das Ganze findet statt, ohne dass eine Edukation dahinter steckt. Es muss von alleine passieren irgendwie, nicht? Die jungen Leute müssen das von alleine machen. Aber natürlich, wir leben in einer Welt, in der Information fließt und die jungen Leute reisen können und selbst lernen können sozusagen, auch wenn ihnen das versagt wurde im Erziehungssystem. Ich bin optimistisch. Dinge ändern sich, neue Parteien. Kollektiv war eigentlich ein Wendepunkt in der Gesellschaft, und die Investigationen, die wir im Film auch sehen, haben wirklich etwas, dadurch, dass sie erfolgreich waren, haben wirklich die Beziehung der Bürger zur Presse verändert, haben die Art und Weise, wie die Bürger Politik wahrnehmen und auch vor allem das Gesundheitssystem wahrnehmen, verändert. Und neue Parteien sind entstanden, junge Leute aus der privaten Wirtschaft sind in die Politik, weil sie gesagt haben, das ist der einzige Weg, wie wir unsere Gesellschaft wirklich zurücknehmen können. Und es wird auch anders gewählt. Also wir sehen ja jetzt wirklich junge Leute, die Rathäuser wichtiger Städte übernommen haben. Selbst die tolle Bürgermeisterin, die populistische Bürgermeisterin, die wir im Film sehen, wurde rausgewählt. Diese neuen Parteien haben genug Wähler gehabt, so dass sie jetzt Teil einer Regierungskoalition sind. Und Vlad Voiculescu ist zum Beispiel wieder Gesundheitsminister. Die Dinge ändern sich. Ich finde, die Dinge ändern sich sehr stark. Und vielleicht ist Rumänien sogar die sich am schnellsten verändernde Gesellschaft gerade in Europa.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vlad Voiculescu ist so ein bisschen die Personifizierung dieses Versuchs, dass die jungen Leute etwas anders machen. Er ist ein Ökonom. Eigentlich hat er an der WU in Wien studiert. Er hat für die Raiffeisenbank lange gearbeitet und er wird nach diesem Skandal Gesundheitsminister als erster quasi, der außerhalb des Systems war davor und jetzt reinkommt, um neue Dynamik reinzubringen. Es gibt diesen schönen Satz im Film, wo er fragt, wie können wir dieses System ändern? Und seine Berater sagen, ja, wir müssen die Schweine zum Tanzen bringen. Auch da sind sie live dabei. Wie ist denn das zustande gekommen? Hat der Neominister sofort zugesagt und gesagt, ja, kommt mit euren Kameras und ich zeige euch alles, was ich habe. Die Szenen sind ja tatsächlich wirklich sehr privat in dem Sinne oder sehr nicht unbedingt für die Öffentlichkeit vorgesehen. Also wir sind dabei, wenn die tatsächlich diskutieren, wie Pressetexte gemacht werden, so dass die Beamten im Gesundheitsministerium das irgendwie gerade noch da schlucken, aber die Öffentlichkeit halt durchaus zwischen den Zeilen lesen kann, was eigentlich abgeht.
Ja, das war als die Journalisten den vorherigen Gesundheitsminister zu Fall gebracht haben, haben wir gehört, dass wirklich ein Außenseiter für den Posten interviewt wird, nicht? Vlad Voiculescu, wie Sie schon sagten, lebte eigentlich in Wien und er war aber ein Patientenaktivist. Er war bekannt, weil er ein Netzwerk von Leuten aufgestellt hat, die Krebsmedikamente nach Rumänien geschmuggelt haben, die in Rumänien gefehlt haben, nicht? Und sie haben das mit ihrem eigenen Geld gemacht, so dass sie Patienten helfen. Er war jemand, der, und auch nach dem Brand war er derjenige, der sofort mit der AKH in Wien ausgemacht hat, dass zwei brandverletzten Betten freigehalten werden für zwei Patienten, zwei Brandopfer aus Rumänien. Und das sind auch zwei Charaktere, die im Film auch auftauchen, nicht? Einer ist natürlich tot, der Alex Hodja, und die Teddy, die junge Dame, sie wurde in der AKH sozusagen gerettet. Ich habe ihn angerufen, habe versucht, an ihn ranzukommen, und es hat etwa 10 Tage gedauert, bis er einem Treffen zugesagt hat. Ich habe ihm erklärt, was ich mache, und er hat gesagt, hör mal, ich und mein Team, er hatte wirklich ein junges Team von Professionellen um sich herum aufgestellt, wir glauben, dass Transparenz jetzt das A und O ist. Wir müssen transparent werden, wir müssen den Leuten wieder das Vertrauen in das Gesundheitssystem zurückgeben, denn Gesundheit ist etwas, das in unserer Konstitution festgeschrieben ist, und es ist das Recht eines Bürgers zu wissen, was hier drin vorgeht. Er wusste aber natürlich nicht, wie ich arbeite, was ich mache. Er konnte sich das nicht vorstellen. Und wir haben ausgemacht, dass ich habe gesagt, okay, gut, aber das heißt für mich, wir machen das, wenn ich drehen kann, was ich will. Und mir nie gesagt wird, mach die Kamera aus. Natürlich werden wir Leute fragen, ob sie gefilmt werden wollen, wenn Leute reinkommen, die ich nicht kenne und die nicht wissen, was wir machen. Und wenn sie Nein sagen, natürlich, wir respektieren das, aber wenn sie nichts dagegen haben, dann drehen wir. Und das wurde auch so eingehalten. Deshalb ist es uns auch gelungen, wirklich Sachen einzufangen, die man sonst als Bürger nicht sieht. Nicht Entscheidungsprozesse, wie Sie schon sagen, wie treten wir jetzt vor die Presse. Und das war für mich ganz wichtig, damit der Zuschauer versteht, wenn er dann schlussendlich eine Pressekonferenz von Politikern sieht, dass er versteht, dass dahinter so viele Entscheidungsprozesse stehen und so viele Intentionen sozusagen erstmal vernebelt werden mit dem, was eigentlich kommuniziert wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, damit wir verstehen, wie Demokratie funktioniert. Und dass in der Politik immer Intentionen existieren, die vielleicht sehr wenig damit zu tun haben, mit dem, was schlussendlich vor den Kameras kommuniziert wird. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, um zu verstehen, dass eine moderne Gesellschaft, die zukunftsfähig ist, Transparenz braucht in der Politik.
Was im Film auffällt, es sind eigentlich wenige Szenen mit den Angehörigen. Der Film kreist nicht um die Angehörigen, er kreist um diese Personen, Sie haben sie genannt, um den, um die Journalisten, um den neuen Gesundheitsminister, um Teddy Ursuliano, die Überlebende, da ist der Fokus drauf. Haben Sie das bewusst so gewählt, dass man quasi die Angehörigen nur als eine Art Klammer verwendet, auch dramaturgisch gesehen?
Ja, ich würde sie gar nicht als Klammer bezeichnen, ich würde sie als Boden eigentlich bezeichnen. Nicht? Sie sind wirklich der Boden, auf dem alles steht, weil es ist ihre Geschichte eigentlich. Und es war für mich wichtig zu verstehen, wie viel verschiedene Kräfte wirklich auf ein privates Leben in einer Gesellschaft einwirken. Nicht? Und warum und wie funktioniert Presse und warum ist sie eigentlich essentiell, um die Macht in Balance zu halten, die eigentlich wirklich Einfluss auf unser Privatleben hat. Es war die Komplexität dieser verschiedenen Stränge, die auf unser eigenes Leben sozusagen einwirken in einer Gesellschaft, das war für mich wichtig und das war für mich auch irgendwie der Main Challenge. Also das nicht, wie kann ich wirklich das in Kino übersetzen, was ich da erlebe und was ich da verstehe, wie komplex eigentlich alles ist, was auf unser Leben einwirkt. Und wir haben es gedreht und danach war es eben die Aufgabe zu sehen, wie wir das wirklich auch im Schneiderraum in Kino übersetzen, sodass der Zuschauer das so direkt miterlebt, dass er anfängt zu verstehen und vielleicht auch, wenn er aus dem Kino rausgeht, anfängt anders auf die Welt zu schauen, anders auf die Politiker zu schauen, anders auf die Presse vor allem zu schauen. Und wenn man was in der Presse liest, dass man sich auch überlegt, ja, da ist ein Mensch dahinter. Wer ist das? Kann ich ihm vertrauen? Hat er seine Profession so ausgeübt, dass er seiner Verantwortung bewusst ist? Nicht? Es geht darum, dass wir einfach viel wacher sind im Moment. Und wir brauchen das. Wir müssen wacher werden.
Sie haben gesagt, 2015, in diesem Oktober, da hatten Sie das Gefühl, es passiert etwas, eine Art 1968 des Ostens, verschiedene Staaten begehren auf. Es war dann so, dass in den darauffolgenden Parlamentswahlen wiederum die postkommunistischen Sozialdemokraten gewonnen haben, also eigentlich die Vertreter des alten Systems, und zwar mit einem wahnsinnig guten Wahlergebnis. Sie haben aber vorhin gemeint, wir sind nicht mehr 2016, es gab dazwischen verschiedene Regierungen, die Sozialdemokraten regieren heute nicht mehr. Katalin Tolontan hat eine eigentlich versöhnliche Bilanz gezogen nach diesen 5 Jahren und hat gemeint, dass die Rumänen immer, wenn es spitz auf Knopf stünde, dann als Gesellschaft zusammenstehen können. Es haben sich die Gehälter für die Menschen im Gesundheitswesen sehr, sehr, also drastisch erhöht. Tolontan hat gemeint, nur so konnte man jetzt auch die Corona-Pandemie irgendwie überstehen, weil bei fortlaufendem Brain Drain, viele Ärzte verlassen ja oder haben Rumänien verlassen, die Pandemie nicht kontrollierbar gewesen wäre oder überhaupt nicht handelbar. Sie haben vorhin gemeint, Sie sind auch eigentlich optimistisch. Also wir sind nicht mehr 2016, wir sind jetzt 2021. Sie sagen, das läuft in die richtige Richtung.
Ja, ich glaube, für mich war auch wichtig, was ich verstanden habe, während der Dreharbeiten, dass die Veränderungskurve einer Gesellschaft immer zeitlich ein bisschen anders ausschaut als die Veränderungskurve eines Individuums. Und das Vertrauen einer Gesellschaft zu gewinnen, so dass sie anders wählt oder sich verändert, das ist sehr schwierig. Und diese technokratische Regierung war ein Jahr an der Macht, um eben etwas Neues zu bringen, um zu zeigen, dass Politik auch anders gemacht werden kann. Und in diesem Jahr hatten sie ein halbes Jahr einen Gesundheitsminister, der eigentlich versucht hat, diese Firma zu beschützen, die Desinfektionsmittel gestreckt hat. Sie haben also schon mal ein halbes Jahr verloren. Und in einem halben Jahr kann man nicht das Vertrauen der Bürger gewinnen. Und dazu kam auch wirklich diese weltweite Welle von Populismus, in dem wirklich in so vielen Ländern, Sie wissen es sehr gut, auch in Österreich, sehr populistische, rechtsradikale Parteien gewählt wurden, die inkompetent waren, aber mit so großen Versprechen an die Bürger herangetreten sind, dass die Bürger wirklich irgendwie es auch geglaubt haben und auch das alte Establishment satt hatten, nicht? Und das ist auch in Rumänien passiert. Das Vertrauen wird viel schwieriger gewonnen als verloren. Und ich glaube, das ist auch ein Problem jetzt, nicht? Weil jetzt haben wir weltweit, sagen wir mal, auch mit der Pandemie, die Leute wollen wieder professionellere Politiker haben und haben auch so gewählt in vielen Ländern, auch in den USA. Aber wenn hier ein Versagen kommt, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, werden wir, glaube ich, wieder etwas ganz Schlimmes erleben in 3-4 Jahren. Aber ja, ich bin optimistisch, weil ich sehe, dass die Lernkurve der Gesellschaft wirklich funktioniert. Und ich sehe es auch, nachdem wir den Film lanciert haben. Nicht in Rumänien hatten wir wirklich Rekordzahlen in den Kinos mit dem Film. Und wir waren erstaunt, weil viele Male nicht in diesen Vorpremieren waren wir in Städten unterwegs. Und die Schlangen waren wirklich durch die Innenstadt, waren so Schlangen von Menschen, die kamen, um den Film zu sehen. Wir haben Riesensäle von 900 Plätzen, zweimal jeden Abend gefüllt. Und die meisten Leute waren zwischen 16 und 30. Das heißt, es ist wirklich eine Generation, die will jetzt wissen, was Sache ist. Natürlich will sie auch etwas anderes wissen. Sie will eine Antwort haben. Bleibe ich oder gehe ich? Kann ich hier bleiben? Verliere ich meine Lebenszeit hier? Oder können wir wirklich diese Gesellschaft nach unserem Bild formen? Und dazu kam noch, dass zum Beispiel die Anzahl der Whistleblower, sobald wir den Film lanciert haben, explodiert ist. Also für die Journalisten, die, nicht nur die im Film, auch andere, aber die im Film zum Beispiel, die hatten, bevor der Film lanciert wurde, am Tag etwa 10 Whistleblower, die auf verschiedensten Kanälen an sie herangetreten sind. Ja, E-Mail, WhatsApp, wie eben so Whistleblower an Journalisten herantreten. Und als der Film, nachdem der Film lanciert wurde, ging das wirklich hoch und wurde zwischen 80 und 120 pro Tag. Das heißt, dass die Leute wirklich, man kann daran messen, die Leute wollen wirklich dabei sein oder mitwirken sozusagen, um diese Korruption und diese Inkompetenz auch wirklich zu bekämpfen.
Nach der Wahlniederlage sitzt ja Vladvoj Kolesko im Auto, telefoniert mit seinem Vater, um auf diese Frage zu kommen, komme ich oder bleibe ich? Der Vater sagt, was willst du noch in Rumänien? Geh zurück nach Wien, da hast du ein gutes Leben gehabt. Wie Sie gesagt haben, Vladvoj Kolesko ist jetzt wieder Gesundheitsminister, er ist nicht gegangen, er ist geblieben. Das ist ein Schritt von großer Symbolkraft und eine eigentlich sehr positive oder eine Perspektive, die positiv stimmt für das ganze Land. Das war der Falter Podcast. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, Herr Nanau. Sie können natürlich den Falter auch lesen. Es gibt ein Abo unter www.falter.at/abo. Die Signation hat Susanne Winterauer gestaltet. Für die Technik ist Anna Goldenberg verantwortlich. Ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.